Leando Talks, der Podcast für Ausbildungs- und Prüfungspersonal.
Herzlich willkommen bei Leando Talks, dem Podcast rund um alles, was berufliche Aus- und Weiterbildung bewegt.
Gemeinsam mit spannenden Gästen sprechen wir über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Praxis aus der Berufsbildungswelt.
Wir sind Francesca Wessing
und Anna Simon. Schön, dass ihr dabei seid.
Heute sprechen wir über das Thema Neurodivergenz. Vielleicht kennen manche den Begriff schon, vielleicht hören sie ihn aber auch heute zum ersten Mal. Der Begriff klingt an sich erstmal etwas technisch. Gemeint sind damit neurologische Entwicklungsvarianten wie Autismus, ADHS oder auch Dyslexie. Menschen mit solchen Varianten nennt man dann neurodivergent. Andere nennt man dann wiederum neurotypisch.
Genau. Im Grunde heißt es aber einfach, Gehirne arbeiten unterschiedlich. Und diese Unterschiede zeigen sich dann ganz konkret darin, wie Menschen wahrnehmen, lernen, Informationen verarbeiten oder sich verhalten. Wichtig ist aber auch, Neurodivergenz betrifft alle Gesellschaftsschichten. Sie ist unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Ausbildung und viel verbreiteter, als man vielleicht denkt.
Schätzungen zufolge sind nämlich rund 15-20% der Bevölkerung neurodivergent. Und ganz entscheidend hierbei ist, Neurodivergenz ist kein Leistungsdefizit. Es geht nicht darum, besser oder schlechter zu sein, sondern um unterschiedliche Profile mit jeweils eigenen Stärken und auch eigenen Herausforderungen.
Und genau darüber wollen wir heute mit unserem Gast Jacqueline Theis vom DRV-Bund sprechen. Über Vielfalt im Denken, über unterschiedliche Perspektiven und darüber, warum ein besseres Verständnis von Neurodivergenz für Ausbildung, Arbeit und Gesellschaft so wichtig ist.
Jacqueline koordiniert bei der Deutschen Rentenversicherung alle Bereiche rund um die IT-Ausbildung. Sie bildet selbst Nachwuchskräfte aus und ist im Recruiting aktiv. In ihrem Arbeitsalltag begleitet sie unter anderem neurodivergente Auszubildende und hatte für eine eigene Community of Practice zum Austausch und zur Vernetzung gegründet.
Jacqueline, Neurodivergenz ist ja bei euch ein großes Thema. Wie ist es dazu gekommen?
Weil es immer mehr so bei unserem IT-Nachwuchs vorhanden ist. Ne? Also entweder merke ich es im Recruiting, also im Gespräch, ne, wenn sie sich öffnen, weil wir anscheinend eine gute Vertrauensbasis herstellen können in diesen Gesprächen. Wir haben halt auch so eine Frage, wo es so ne, um unterschiedliche Werte und Menschen in einem Unternehmen geht. Und wahrscheinlich holt sowas das immer hoch, weil sie sich damit identifizieren können. Und zum anderen auch sehen wir immer mehr, dass Nachwuchskräfte merken, wenn sie bei uns im Unternehmen sind, weil es sind ja ein paar mehr, ne, die wir so einstellen, dass sie irgendwie anders sind und sich diagnostizieren lassen. Für uns kommt das so vor wie so eine Welle. Ne? Also als wenn auf einmal machen es alle, so fühlt sich das an. Wahrscheinlich war es schon immer so, oder aber weil das Thema immer mehr Präsenz bekommt, durch auch bekannte Persönlichkeiten, die halt öffentlich auf Bühnen darüber sprechen etc., das kriegt halt mehr Sichtbarkeit.
Das kann man eigentlich ganz gut mit der Entwicklung bei der Linkshändigkeit vergleichen. Ich bin selbst Linkshänderin und da hat man in den Statistiken dann irgendwann gesehen, dass die Zahlen deutlich angestiegen sind. Und da kann natürlich schnell der Eindruck entstehen, ah ja, jetzt sind alle Linkshänder. Aber es stimmt natürlich nicht. Die Menschen waren ja schon vorher da. Man hat das dann früher nur nicht richtig gesehen, weil das auch unterdrückt wurde und so weiter und so fort. Und nach diesem Anstieg sind die Zahlen dann einfach irgendwann konstant geblieben, weil dann die meisten Linkshänder dann irgendwann einfach ohne Probleme linkshändrig sein konnten. Und genauso beobachten wir das gerade bei den Zahlen zu neurodivergenten Menschen. Die Zahl der Diagnosen steigt, das Thema ist an sich bekannter, weil dann auch genauer hingeschaut wird, da wird mehr drüber gesprochen, mehr Menschen lassen sich auch einfach diagnostizieren und es gibt viel mehr Möglichkeiten der Diagnostik. Und bei so einem Zahlenanstieg kann dann schnell der Eindruck entstehen, dass es immer mehr neurodivergente Menschen gibt, aber die Zahlen werden sich vermutlich irgendwann genauso stabilisieren, einfach nicht, weil es mehr Menschen gibt, sondern weil halt die jetzt einfach sichtbarer sind in der Statistik.
Genau, und wenn man sich überlegt, dass über 50% der Erwachsenenbevölkerung ja gar nicht diagnostiziert ist, ne? Und wir alle kennen ja so Kolleginnen und Kollegen, wo man immer denkt, ja, ein bisschen komisch, aber wir können alle damit umgehen, weil wir ja nicht wissen, ne? Oder derjenige selber ja auch nicht weiß. Und wer weiß, vielleicht bin ich ja auch nicht neurotypisch. Keine Ahnung, ne? Also ich fühle mich ebenfalls neurotypisch, aber im Blickpunkt aller anderen oder wenn man es diagnostizieren würde, wäre es auch anders. Und vielleicht ist neurotypisch Minderheit, wenn man sie mal alle diagnostizieren würde. Vielleicht ne, sind wir denn diese Atypischen, die sich jetzt noch als neurotypisch fühlen.
Dann wird es neurodivergent, wird zum neuen neurotypisch.
Richtig, genau, zum Beispiel.
Es ist ja auch sehr schön, man sieht dann ja auch, wie viel Vielfalt das einfach ist im Denken. Und diese Vielfalt im Denken kann ja auch nur ein Gewinn sein, wenn Leute verschieden denken, bringen auch Leute verschiedene Ideen ein und gehen auch mal andere Wege als die, die vielleicht schon immer gegangen sind und können so auch einfach nochmal ganz neue Impulse mit reingeben.
Richtig. Manchmal sind sie auch viel schneller im Denken. Also sie sind schon viel, viel weiter als du gerade in dieser Problemstellung. Und das macht es halt manchmal schwierig, ne, in der Zusammenarbeit. Aber ich denke immer, umso transparenter es wird und umso mehr man selber über das Thema weiß, umso eher kann ich mich ja auch drauf einlassen. Also es ist ja immer die Angst vor dem Ungewissen. Also es ist ja wie bei allen Themen irgendwie, ne? Hat man erst eine ablehnende Haltung, aber wenn man sich dann damit auseinandersetzt oder mit den Personen halt erkennt, was sie richtig gut können, so in der Zusammenarbeit, dann ist es leichter.
Das ist ein guter Punkt. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, welche konkreten Stärken denn neurodivergente Menschen bis jetzt bei euch eingebracht haben?
Wenn man das zum Beispiel sieht, jemand mit ADHS, ne, die sprühen ja manchmal so vor Kreativität, jetzt oder jetzt ist ja immer das Thema, die schreiben sich das aber nicht auf. Wenn ich das aber weiß, die vergessen das oder irgendwas und du denkst immer, hey, hat man doch drüber gesprochen, wir waren doch uns beide einig, ist eine mega Idee, setzen wir um. Aber wenn derjenige nach dem Gespräch was anderes macht, ist es weg, ne, weil es jetzt oder jetzt, also hätten wir es jetzt gleich angefangen, wäre es vielleicht noch präsent. Und das hatte ich halt bei einer Veranstaltung, wo dann irgendwann in der Zusammenarbeit das hochkam, ja, ich war ja bei den letzten Malen nicht dabei, wo ihr das besprochen habt. Und da habe ich gesagt, das war eigentlich deine Idee von vor Monaten, die wir jetzt aufgegriffen haben. Was mache ich denn einfach, wenn ich mit denen zusammenarbeite? Wenn die so viele Ideen haben, fange ich an mitzuschreiben. Weil sie tun es in dem Moment vielleicht nicht. Oder ich erinnere halt immer wieder an bestimmte Themenpunkte, die wir noch besprechen müssten oder wo wir uns nochmal ransetzen müssten. Weil wenn sie es nicht jetzt machen, dann ist weg. Weil sie konzentrieren sich immer so auf einen Punkt, ne, der jetzt aktuell ist. So jetzt oder jetzt.
Das ist ja dann super, wenn man vorher halt auch einfach weiß, dass das so ist. Da kann man sich auch vorher natürlich die Aufgaben schon mal aufteilen und das vorher schon vereinbaren.
Naja, aber was wäre denn der Umkehrpunkt, wenn du es nicht weißt, dann regst du dich ja immer wieder drüber auf, dass derjenige vergessen hat. Und das macht ja, ne, ein ungutes Gefühl zwischen uns beiden, ne? Also bei mir, weil ich mich immer wieder aufrege, und bei dem anderen gegenüber, weil ich halt immer wieder den Vorwurf in den Raum stelle. Aber wenn ich es weiß, dann nehme ich ja diesen Punkt schon raus, der zu Unstimmigkeiten zwischen uns führen kann. Und darum geht es, glaube ich, auch immer, auf andere einzugehen und damit einfach diese Unstimmigkeiten zu beseitigen.
Bei euch wird da also sehr offen über das Thema auch kommuniziert.
Das ist ja der Witz, wenn ich so im Unternehmen damit unterwegs bin, dann erfährst du auch von Kolleginnen, Kollegen, Nachwuchskräften oder im Bewerbungsverfahren, wenn sie merken, du hast eine Offenheit für dieses Thema oder ich spreche es an oder keine Ahnung, dann teilen sie sich dir mit. Und die können dir auch genau sagen, was bei ihnen, also was so ihre Stärken sind und wo es halt dran hängt. Also wenn man das hat, diese Offenheit, kann ich ja viel besser drauf eingehen. Auch im Arbeitsprozess generell, ne? Ist ja nicht nur Kreativität, war jetzt bloß so ein Beispiel.
Ja, das finde ich total nachvollziehbar, was du beschreibst. Gerade dieses Wissen darüber, wie jemand arbeitet oder denkt, nimmt ja schon ganz viel Spannung raus, bevor halt überhaupt dieser ganze Frust entsteht. Und die Offenheit, von der du da sprichst, schafft ja eigentlich erst die Möglichkeit, im Arbeitsprozess wirklich gut aufeinander einzugehen. Hast du noch mehr Beispiele, wie sich das konkret zeigt im Arbeitsalltag?
Na, zum Beispiel hatte ich eine Nachwuchskraft mit Autismus. Das ist ja auch, ne, das ist ja auch ein Spektrum von bis, kann ja alles sein, ne? Und man kann es nicht auf alle irgendwie beziehen. Aber was ich bei ziemlich vielen immer so sehe, die leiden halt an so einer Reizüberflutung. Wenn ich das Kollegen versuche zu erklären, sage ich immer, das wäre so, als wenn wir uns drei jetzt einen ganzen Tag neben der Autobahn sitzen, die voll befahren ist und arbeiten würden. Und das haben die den ganzen Tag. Dann ist halt irgendwann auch Ende. Denn also die Nachwuchskraft hat sich dann so nach circa 5-6 Stunden die Kapuze vom Pullover aufgesetzt, Kopfhörer aufgesetzt, hat sich auf den Tisch gelegt. Es war genug. Und ich glaube, wir würden wahrscheinlich auch nicht 6 Stunden neben der Autobahn arbeiten können, einen ganzen Tag. Also ich glaube, bei uns wäre es, glaube ich, vielleicht nach 2 Stunden zu Ende oder so. Aber so stelle ich mir das vor. Und dann ist einfach klar, wenn ich ihnen was abverlange, wie eine Besprechung leiten etc., dann brauchen die danach eine Pause. Aber das kann ich ja planen, ne? Ich verlange ihnen das ab. Alles klar, dann meldet sich derjenige vielleicht auch von den Videotool-Systemen ab, dass er nicht angeklingelt werden kann, etc. Also, aber wenn man es weiß, dann kann man damit umgehen. Dann ist einfach jetzt klar, jetzt nicht, aber vielleicht in 2-3 Stunden wieder.
Das sind ja schon kleine und wirkungsvolle Maßnahmen, die sich dann bei euch bewährt haben.
Das ist aber Lernen miteinander, ne? Natürlich gibt es sowas wie Autismus, e.V. oder DE, ne? Die man ja auch kontaktieren kann. Also das weiß ich, bei der Nachwuchskraft war das so, die habe ich angerufen, die haben sich mit mir ausgetauscht, die sind auch vorbeigekommen bei mir und haben mich da ziemlich unterstützt, weil ich immer dachte, ich kann ja vielleicht auch was in der Entwicklung kaputt machen, die derjenige bereits erreicht hat, weil ich es falsch mache. So, das war immer so mein Gedanke dahinter. Und genau das wollte ich halt nicht. Ne? Er hat vielleicht schon einen gewissen Entwicklungsstatus erreicht, indem er damit umgehen kann. Und jetzt komme ich und reiße es wieder ein oder so. Das war so mein Gedanke dahinter, warum ich mich halt da hilfesuchend hingewendet habe und mich umfassend über das Thema informiert habe. So fing das eigentlich an.
Ja, total. Ich finde es auch wirklich super, wie reflektiert du da rangegangen bist und dir bewusst Unterstützung gesucht hast, um dich erstmal zu informieren. Das zeigt ja auch, wie wichtig dir die Entwicklung ist der anderen Person. Und ich glaube, das ist etwas, was man tatsächlich auch nur weiterempfehlen kann.
Also wenn man es nicht im eigenen Unternehmen hat, ne? Also es gibt ja in Großunternehmen sowas auch wie eine Schwerbehindertenvertretung. Die sind ja manchmal auch ziemlich voll mit Terminen, sodass ich jetzt keine Hilfe kriege. Und da sind halt so Außenstellen immer ganz gut geeignet. Im Internet findet man ja auch ganz viele Sachen, wo man sich belesen kann, Videos zu angucken kann. Ich hatte auf so einem Kongress auch mal so ein Panel erlebt, ne, mit unterschiedlichen Speakerinnen, die eine Neurodivergenz hatten. Und es war echt spannend, weil die reden alle sehr transparent eigentlich über das, was sie können und was sie nicht können und was sie brauchen.
Da kann man sich ja auch gut, dass das Thema jetzt so allgegenwärtig ist, auch gut zunutze machen, weil es dadurch natürlich dann auch mehr Informationen gibt über das Thema und man auch leichter rankommt und dann besser auf die Leute zugehen kann.
Richtig.
Ich habe auch schon rausgehört, dass da ganz viel offene Kommunikation eine große Rolle spielt. Du hast auch schon erwähnt, dass das bei euch schon im Recruiting eigentlich anfängt. Wie genau macht ihr das?
Also wir haben halt geschaut, also die können vielmals mit so Metaphern nicht so wirklich, ne? Also sag's doch konkret. Also wir neigen ja immer dazu, ich komme ja aus einer Behörde, ne? Also so Behördendeutsch kennt jeder, ne? Wo wir, auch wir, neurotypisch, manchmal denken, man hätte es auch kürzer oder anders schreiben können. Und genau das ist das Problem, ne? Das sind einfach so eine Verschachtelung und so, ob anstatt man klare Sätze benutzt, ne? Konkrete Aussagen oder konkrete Fragen. Also, weil wir schaffen es ja auch immer, ne? Erstmal einen langen Text vorne wegzuschieben und dann halt 1, 2, 3 Fragen hinterher zu schießen. Der springt auf die letzte Frage. Das war aber vielleicht nicht die entscheidende, sondern das war bloß noch mal eine erklärende Fragestellung dazu oder so. Und da sind wir halt dahergekommen und haben uns einfach angeguckt, wie können wir das raffen, wie können wir auch eine Übersicht auf die Stellenanzeige bringen, so mit Spiegelstrichen, kurz und knapp. Und in diesen Videofragen, also Videobögen, ne, wir haben so einen teilstrukturierten Fragebogen, sind wir dahergegangen und haben halt die Texte auch gekürzt. Ne? Also auch, also ist ja für uns auch besser, ne? Wenn du so kürzere Texte hast oder kürzere Sätze in den Texten und strukturiert die Fragen, ne, die du so nacheinander stellen kannst, um das sichtbar zu machen, was du sehen möchtest oder feststellen möchtest. Wir haben dann auch so ein Infoblatt, so ein Hinweisblatt für alle die am Recruiting beteiligten Personen, also die IT-Recruiter und auch das Fachpersonal, was in diesen Interviews sitzt für Nachwuchskräfte. In diesen Hinweisbögen haben wir halt nochmal so Do's und Don'ts reingeschrieben, um halt so ein Verständnis zu wecken. Der Vorteil für uns alle war, wir finden alle die Bögen jetzt besser, weil sie für uns auch klarer und verständlicher sind.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil bestimmt viele Betriebe haben wenig Zeit, sich denken, oh, jetzt muss ich alles anpassen, jetzt muss ich da noch mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Aber ganz wichtig ist ja auch, dass im besten Falle ja alle davon profitieren können.
Ja, und der Aufwand war gar nicht so hoch, weil die ganzen, also Gen-AI-Produkte, ne, ob es ChatGPT, Lichet etc. sind, die können dir das ganz klar umschreiben, ne, wenn du das halt konkret dein Ziel vorgibst und einen guten Prompt setzt, dann hast du ja gar keinen Aufwand, außer dem Prompt zu schreiben, den Text reinzugeben und dann formulieren die dir das um und dann kriegst du auch eine Idee davon, wie man es halt selber auch anders umformulieren könnte. Eigentlich ist es vergleichbar mit leichter Sprache, die ja eh alle auf ihrer Homepage haben. Und warum machen wir es denn in Interviews nicht genauso?
Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Auszubildende teilweise schon im Recruiting-Prozess offen mit der Diagnose umgehen. Dann kann man sich da natürlich direkt auf einstellen. Gleichzeitig gibt es aber bestimmt auch Situationen, in denen Menschen noch gar keine Diagnose haben oder selbst noch gar nicht wissen, dass sie neurodivergent sind. Dann ist man vielleicht im Laufe der Ausbildung als Ausbilder oder als Ausbilderin an dem Punkt, dass man denkt, da gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die könnten in die Richtung gehen. Und das ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Man geht ja nicht einfach auf jemanden zu und sagt so, hey, ich habe die und die Verhaltensweisen beobachtet. Für mich ist klar, du bist zum Beispiel Autist.
Nee, weil wir sagen immer als ausbildendes Personal, wir sind kein medizinisches Personal, stellen wir keine Diagnosen. Sondern dann ist es so wie Try and Error, wie mit jeder anderen Nachwuchskraft auch, man probiert sich aus. Ne? Also wenn ich vielleicht einen Verdacht habe, dann kann ich halt gucken, ob ich halt die Erfahrungswerte, die ich vielleicht gesammelt habe, zu neurotypischen Menschen, dass ich halt bestimmte Prozesse verändere etc. oder so und gucke, ob es funktioniert. Aber das heißt ja nicht, bloß weil irgendwie ein abweichendes Verhalten vorliegt, dass es darauf hindeutet. Also das sagen wir auch ganz klar, also wenn wir ausbilden, dass wir auf keinen Fall eine Diagnose stellen und auch nicht die Hinweise geben, weil es steht uns nicht zu. Dafür gibt es Mediziner in diesem Land.
Ja, genau. Aber man kann die Methoden, die neurodivergenten Menschen helfen, ja auch bei anderen einsetzen. Dafür muss es ja gar keine Diagnose geben. Nach so einem langen Meeting einfach mal eine Pause zu machen, das hilft ja sehr vielen Menschen. Egal, ob die Menschen jetzt neurodivergent sind oder neurotypisch sind. Und auch wenn es keine Diagnose gibt und auch niemanden ein Label trägt, ist das ja auf jeden Fall schon mal eine große Hilfe, einfach allen gegenüber. Dafür muss es ja keine Diagnose geben. Diese Methoden kann man ja einfach auch so einsetzen. Das ist ja auch irgendwie das Schöne daran.
Genau, und genau das ist halt auch das Problem. Also es ist zwar irgendwie diagnostiziert, aber es ist keine Krankheit. Also das ist auch das Thema, was so Vorurteile immer mit sich bringen. Das versuchen wir auch, also besprechen wir auch regelmäßig so in Gruppen, dass einfach klar ist, es ist keine Krankheit. Und das ist nur eine andere Form, an das Problem heranzugehen. Ne? Das ist halt immer das Dumme, weil es diagnostiziert wird nach so einer Norm. Aber eigentlich ist es keine Krankheit, es ist halt nur ein Spektrum der Unterschiede. Und auch wir drei sind ja alle unterschiedlich. Und dann kommt halt einfach nur ein Vierter dazu, der ist noch anders. So als wir drei. Also was ist jetzt der Unterschied?
Ja, auf jeden Fall.
Absolut. Hast du auch schon mal eine Situation erlebt, wo eine neurodivergente Person missverstanden wurde oder missverstanden hat?
Täglich. Also wenn du mit so einem Menschen arbeitest, passiert das halt einfach, aber das kann auch zwischen uns passieren. Ne? Also wenn wir zusammenarbeiten, das ist, glaube ich, gelebtes Leben. Ich weiß, wo ich halt zu Beginn noch gar keine Erfahrungswerte dazu hatte und auch wenig Informationen, dann bringt es dich als Ausbilder ans Limit. Weil du mal denkst, der nimmt dich nicht ernst, weil sie auch Masking betreiben. Ne?
Masking heißt ja im Grunde, dass autistische Menschen versuchen, ihr Verhalten an die Umgebung anzupassen. Also zum Beispiel bestimmte Eigenheiten zu unterdrücken oder so zu tun, als würden sie nach der sozialen Norm in der Situation handeln, damit sie akzeptiert werden. Und viele Autistinnen haben ja dann zusätzlich noch Schwierigkeiten, Emotionen bei sich selber und bei anderen richtig einzuordnen. Das macht das Ganze natürlich noch anstrengender. Masking kann natürlich im Alltag helfen, sich anzupassen und nicht anzuecken, weil man sich halt nach der sozialen Norm verhält. Aber das ist natürlich auch oft auch sehr, sehr anstrengend und sehr ermüdend, wenn man ständig darauf achten muss, dass man so unterm Strich nicht man selber ist.
Also das lernen sie dann halt auch. Lächeln macht immer eine gute Atmosphäre. So, die lernen das wie ein Schauspieler so ein bisschen und merken aber nicht, dass mein Tonfall jetzt vielleicht eine ernste Situation angekündigt hat oder ich total wütend bin oder irgendwas, weil diese Emotionen sie gar nicht ablesen können. Und dann ist ein Lächeln natürlich auch falsch. Das bringt mich ja dann eher auf die Palme, als mich runterzubringen. Aber das kann derjenige nicht wissen. Und da war ich halt immer in so einer Situation, mich selbst zu erklären, meine gesamte Gefühlswelt. Und das kann einen auch auslaugen. Also, ne? Und dann kann man halt auch immer bloß wieder sich selber spiegeln und sagen, ja, so geht es dem ja die ganze Zeit. Der muss sich an mich anpassen. Jetzt ist es an mir, mich permanent zu erklären, dass ich jetzt wütend bin, dass mich das innerlich total aufregt, ne? Dass ich das als eine ernste Situation empfinde, dass dieses Lächeln jetzt gerade nicht passt. Und es kann auch anstrengend sein, aber ja, das sind dann so Learnings.
Ja, das klingt auch anstrengend, sich immer wieder erklären zu müssen und die eigenen Emotionen auch offen zu machen. Mehr Kommunikation ist da sicher ein wichtiger Schlüssel und gleichzeitig zeigt es ja, dass dieser Austausch für uns alle wichtig ist, egal ob jetzt neurodivergent oder nicht.
Na, bloß das Neurotypische ja gelernt haben, ne? Also wütende Gesichter zu erkennen oder den Tonfall in der Stimme oder so. Also es ist ja nicht so, dass die emotionslos sind, ne? So ist es ja nicht. Sie können es halt bloß vielleicht manchmal, also es kommt ja auf das Spektrum an, nicht so gut erkennen.
Das ist wahrscheinlich auch wichtig, mit dem Vorwissen dann nicht direkt davon auszugehen, ah, jemand macht das ja absichtlich, sondern dann direkt zu merken, ah, Moment, vielleicht steckt da einfach noch mehr dahinter und damit ein bisschen mehr Geduld ranzugehen.
Richtig, und auch wir haben mal einen guten oder einen schlechten Tag, dann hast du das halt auch nicht so, deine Gelassenheit so unter Kontrolle. Das ist halt einfach, je nach Stresslevel oder was dir halt heute Morgen schon passiert ist, bist du da ja auch anfälliger. Also eigentlich geht es immer nur um Verständnis auch füreinander. Transparent das zu machen, Verständnis für das Gegenüber zu haben, aber das erwarte ich ja in jeder Beziehung, die wir so miteinander haben.
Ja, ich glaube, dieses gegenseitige Verständnis ist einfach extrem wichtig, gerade weil wir alle mal gute oder schlechte Tage haben und Dinge mitbringen, die man von außen vielleicht gar nicht sieht. Und ich finde, genau dieses Bewusstsein füreinander braucht es ja eigentlich in jeder Beziehung, egal ob privat oder beruflich.
Ich habe auch noch eine Frage zum Thema Prüfung. Prüfung ist ja auch für alle Menschen immer eine sehr stressige und sehr herausfordernde Situation. Gibt es hier nochmal Aspekte, die für neurodivergente Auszubildende besonders herausfordernd sind?
Oh, das kann ich gar nicht sagen, weil darüber haben wir uns nie Gedanken gemacht, weil die es auch nie irgendwie gezeigt, geäußert haben. Also ich kann gar nicht sagen, wie gut die auch mit diesen Standardprüfungen klarkommen. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß halt bloß, so ein IT-Nachwuchskraft muss ja ein Projekt auch neben der schriftlichen Arbeit ableisten. Und der hatte bei mir ein Thema zu bearbeiten und der hat immer nicht angefangen. Und es wurde und wurde einfach nichts. Und ich dachte immer, hey, na okay, ist seine Prüfung. Ne? Am Ende des Tages ist es nicht meine Verantwortung. Ne? Ich gebe Möglichkeiten, Chancen, Unterstützung. Und der hat dann eine Eins geschrieben. Ich weiß nicht, wann der diese Dokumentation geschrieben hat, wann er das Projekt gemacht hat, aber das war halt einfach, der hatte das Problem, wenn das noch so lange hin ist. Also ich musste eine enge Timeline packen und nicht so, wie man es gewohnt ist, ne, so ein breiter Zeitraum mit ganz vielen Aufgaben drin, sondern der brauchte es einfach enger. Und hätte ich gewollt, dass er es nach meiner Timeline macht, dann hätte ich ihm die Termine anders setzen müssen und nicht sagen, in 3 Wochen ist deine Prüfung oder so, sondern ich hätte es gerne bis. Und das war es einfach, das Zeitfenster war so groß und hatte gesagt, warum soll ich denn jetzt anfangen? Aber das hat er nicht kommuniziert, sondern irgendwie sind wir da immer, wo ich so dachte, okay, ist ja gut, eigentlich meine Prüfung, ich habe einen Abschluss, ich habe es immer wieder angeregt, ja, und dann hat er eine vollständige Dokumentation abgegeben und ein 1 geschrieben, so kann es auch laufen.
Da sieht man ja auch schön, dass es einfach andere Arbeitsweisen gibt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Ansätze gibt, Dinge anzugehen, und an so einem Beispiel sieht man dann richtig gut, dass das auch funktioniert. Auch wenn man selber immer davon ausgeht, man würde die Aufgabe auf eine bestimmte Weise lösen, heißt das nicht, dass andere Wege nicht genauso gut funktionieren. Nur weil jemand Dinge anders angeht, heißt das dann also nicht, dass das nicht auch klappen kann.
Richtig. Aber das weißt du ja vorher nicht. Also weil, wenn dir die Erfahrungswerte fehlen, dann gehst du halt erstmal von dem Normalumstand aus. Und als ausbildende Person versuchst du ja immer deine Erfahrungswerte, weil du hast es ja alles schon mal irgendwie durch, irgendwie auch zu transportieren und denjenigen mitzugeben. Aber am Ende des Tages muss einem auch immer bewusst sein und trotzdem entscheidet er selber, ob er es annimmt oder nicht. Aber das fehlt an der Stelle, weil ich ja wusste von dem Autismus, aber ich wusste halt nicht, dass ich da anders vorgehen muss.
Man kann wahrscheinlich zusammenfassend sagen, es ist einfach auch ein gemeinsames Lernen und sich weiterentwickeln für alle Seiten.
Richtig, genau. Also es ist auch voneinander lernen. In unserem Unternehmen hat sich jetzt auch so eine Gruppe neurodivergenter Menschen unterschiedlicher Art oder auch Betroffenen, deren Kinder gerade diagnostiziert wurden etc. zum Netzwerk zusammengeschlossen, um halt auch so noch einen weiteren Ansprechpart im Unternehmen zu haben oder auch diese Menschen zu unterstützen, die vielleicht eine Problemstellung in ihrem Job haben. Also ich hoffe, das geht dann halt dadurch noch mehr voran. Aber es wird halt, wie in jeder Gesellschaft, ist ein Großunternehmen ja nur ein Abbild des Ganzen. Gibt es die Toleranten, die halt sagen, finde ich gut, wenn ich mich informieren kann oder wenn ich da einen Sparringspartner an der Seite habe und ich lasse mich drauf ein. Und dann gibt es halt die, die es halt immer noch abwerten.
Was würdest du denn kleinen oder mittelständigen Unternehmen an die Hand geben, die jetzt gerade nicht so viel Kapazitäten haben?
Jede Nachwuchskraft macht Arbeit und die machen nicht mehr. Ich muss halt bloß umdenken und dann werden sie zum Profit, weil die ja ganz anders rangehen, denken und wenn ich dafür offen bin, kann das auch zum Profit werden und sie können sich gut integrieren, wenn ich halt erstmal raus habe, welche Aufgabe gut zu demjenigen passt. Das ist ja auch immer unterschiedlich. Halt so eine Anlaufpunkte wie autismus.de oder einfach drüber zu reden. Vielleicht habe ich ja auch jemanden im Unternehmen, der ein Kind hat, mit dem er das ja alles schon durch hat und der ja von seinen Erfahrungswerten berichten kann oder dich unterstützen kann. Also ich glaube, dass man immer Leute treffen wird, wenn man drüber redet, die da irgendwie Erfahrungswerte haben. Und dann zieht man die unterstützend hinzu, beratend. Also offen sein. Also offen machen und offen sein.
Spannend, weil man merkt, dass das Thema gerade so groß geworden ist. Und man denkt dann ja manchmal, ah, das ist jetzt einfach so ein Trend, die Jugend von heute, das sind nur die jungen Leute, die sind plötzlich jetzt alle neurodivergent. Aber sobald man dann wirklich mit Leuten ins Gespräch kommt, merkt man, finde ich, sehr schnell, dass Neurodivergenz viel verbreiteter ist, als man vielleicht gedacht hätte. Dass es also kein komisches soziales Phänomen ist, sondern etwas, das sehr viele Menschen betrifft. Und oft merkt man dabei, finde ich auch, dass man selber viel mehr Leute kennt, als man am Anfang gedacht hätte, die entweder selber neurodivergent sind, von denen man das nicht wusste, oder die auch Kinder haben, einen Partner haben, eine Partnerin haben, die neurodivergent sind, andere Verwandte haben, Bekannte haben. Und ich finde, so kommt man sehr schnell auch von einer zur nächsten Person ins Gespräch und merkt dann auch, dass schon viele Leute ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht haben und auch oft schon wertvolle Tipps haben, von denen man auch selber profitieren kann.
Ja, vor allen Dingen reden wir ja meistens nur über ADHS oder Autismus, aber auch Hochbegabung zählt ja zu sowas, ne? Hochsensibilität, also es sind ja, also da gibt es ja ganz viele, die sich da drunter sammeln. Wir machen es ja bloß immer an diesen zwei Sachen fest. Ich glaube, es liegt wirklich daran, weil es halt immer mehr Öffentlichkeit gibt für dieses Thema. Haben wir jetzt alle nur das Gefühl, dass es so ist, dass es immer mehr junge Menschen haben. Aber ich glaube, dass es schon immer da war. Wie gesagt, über 50% der erwachsenen Bevölkerung ist gar nicht diagnostiziert. Dadurch wissen wir es ja gar nicht, ob es nicht schon immer so einen gewissen Prozentsatz gab. Weil, ne, wenn du von der Wissenschaft guckst, gibt es ja immer eine Abweichung von x Prozent. Und nichts anderes ist das hier. Das ist eine Abweichung von dem, was irgendjemand mal als normal deklariert hat oder Norm.
Und umso besser, wenn wir jetzt lernen, wie wir besser zusammenarbeiten und verschiedene, diversere Stärken auch zu nutzen.
Ist das ein Gewinn? Also, ne, also ich finde, Vielfalt ist halt ein Gewinn. Ne, weil man ja den Horizont nicht nur erweitert, sondern halt auch andere Arbeitsweisen kennenlernt, andere Sicht- und Denkweisen. Also das ist ja auch wie mit jeder Nachwuchskraft. Ne, wenn die dir halt eine Frage stellt, so zum tieferen Ablauf, ne, und ein Warum hintersetzt, was ja auch Kleinkinder schon immer getan haben. Warum ist das eigentlich so? Dann gehe ich in mich und denke dann immer, keine Ahnung, warum wir das so machen. Ne? Manchmal ist es halt so. Und dann fragt man ja den jungen Menschen auch, wie würdest du es denn jetzt machen? Also nichts anderes ist das, ob du neurotypisch oder neurodivergent bist. Es gibt ja immer einen Impuls von jemand anderem.
Ja, das hört sich stimmig an. Die Offenheit für andere Sicht- und Denkweisen erweitert ja nicht nur den Horizont, sondern bringt einen ja auch selber immer wieder ins Reflektieren. Also dieses, warum machen wir das eigentlich so, kann ja schon ganz viel in Bewegung bringen. Und wenn man offen ist, kann man da wirklich unglaublich viel voneinander lernen, glaube ich.
Ich gehe immer davon aus, ausbildendes Personal, ne, in einem Unternehmen hat sich ja meistens freiwillig dazu berufen gefühlt, jungen Menschen halt in diese Zukunft ja, zu unterstützen bei dem Weg dorthin. Und dadurch, glaube ich, haben wir auch so eine entsprechende Offenheit allen Themen, die so um uns herum passieren und auch was sie so bewegt. Und versuchen halt einfach ihnen auch das Leben in so einer Welt ja, irgendwie zu erleichtern, weil es ist ja in so einer erwachsenen Arbeitswelt mit ganz vielen Regeln auf einmal ein bisschen anders als bisher in der Schule. Das muss man ja auch sehen. In der Schule gab es immer jemanden, der hat dir gesagt, was du zu tun hast, wann du zu lernen hast, wo du zu sein hast. Dann kommst du in die Arbeitswelt und wir wollen, dass du eigenständig agierst, ne? Die eigenen Gedanken erstmal machst, dass du dir überlegst, wie du, ne? Das haben die gar nicht gelernt, 10 Jahre lang. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich würde mal zusammenfassend sagen, eigentlich ist das Wichtigste, offen damit umzugehen, auch einen sicheren Raum zu schaffen, wo auch Auszubildende das Gefühl haben, hier kann ich mich auch öffnen, hier kann ich offen damit umgehen. Ihr macht das ja schon im Recruiting anfangend. Finde ich eine sehr sinnvolle Sache, dass auch direkt BewerberInnen merken, ah, hier kann ich mich auch sicher fühlen, hier kann ich auch das offen kommunizieren und hier muss ich vielleicht auch gar nicht so viel masken und irgendwie mich verstellen. Hier wird auch auf meine Stärken und Schwächen eingegangen und da können wir auch zusammen dran arbeiten. Das gibt direkt einen Dialog.
Genau, und das musst du natürlich dann auch über die Nachwuchskräfte schaffen, wenn halt das ausbildende Personal drumherum so eine Einstellung dazu hat, überträgt sich das ja auf die gesamte Nachwuchskräfteschaft, weil viele dieser jungen Menschen haben ja vielleicht auch ganz schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht. Und komm ja hier, wenn du ein Großunternehmen nimmst mit mehreren Nachwuchskräften, ist es ja auch wieder wie ein Klassenverband. Den gibt es ja noch eine Berufsschule. Dann widerfährt ihnen das, was sie vielleicht schon erlebt haben. Oder sie kommen mit diesen Ängsten, weil es ja, ne, in der Ausbildung geht es ja so weiter. Wenn ich eine einzelne Nachwuchskraft habe, also im kleinen Unternehmen, ist es ja irgendwie easier, wenn das Unternehmen konkret offen dafür ist. Also alle, die da sind.
Also Offenheit, aufeinander zugehen, miteinander reden, eigentlich so die Basics, Empathie für andere auch haben und nicht direkt davon ausgehen, dass die andere Person jetzt irgendwas absichtlich irgendwie komisch macht. Nein, wahrscheinlich funktioniert das Gehirn einfach nur ein bisschen anders. Und man muss ja auch sagen, all unsere Gehirne funktionieren halt ein bisschen anders. Nur weil die Abweichung jetzt noch ein bisschen stärker ist oder in eine andere Richtung geht, heißt das nicht, dass das direkt eine schlechte Sache ist. Im Gegenteil.
Richtig, ist gut zusammengefasst. Kommunikation ist alles. Also das, was im Leben uns ja immer weiterbringt. Fragen stellen. Und drüber reden.
Und natürlich im Zweifel auch immer sich an andere Stellen wenden, wie du das auch gemacht hast. Kannst du noch mal sagen, an welche fantastischen Menschen du dich gewendet hast?
Also ich glaube, die findet man jetzt unter autismus.de. Ne? Müsste man mal gucken, welche Standorte die so haben. Also es war bei uns hier, ich komme aus Berlin, Standort Berlin. Die sind auch nicht weit vom Unternehmen entfernt gewesen. Also die haben gesagt, sie hätten jetzt Zeit, sie könnten vorbeikommen. Manchmal funktioniert das so gut, aber im heutigen Zeitalter mit Videotelefonie etc. sind ja auch andere Wege möglich, sich Unterstützung zu holen. Also ich würde mich halt auf diesen Seiten auch informieren. Heutzutage findet man ja ganz viel überall. Ne? Auch so bei YouTube, es gibt Videos, wo halt Betroffene ja auch drüber reden, ne? Wie sie so ticken. Also man kann überall ja was finden. Also ich glaube, es gibt auch ganz viele Expertinnen, die halt auch so eine Schulung halten etc. Also ich weiß, wir haben so ein Team, Barrierefreiheit nennt sich das, und die hatten mich denn angeschrieben, Jack, willst du auch dran teilnehmen? Wir organisieren hier gerade eine Dozierende, die uns mal einen halben Tag. Ja, und dann macht man halt mit, ne, und sagt, ja, ne, da ging es auch um Neurodivergenz. Also und so wird halt dein Portfolio immer größer, weil du da vielleicht wieder andere Sachen mitnimmst. Ne, also es gibt auch so Leute, die dir eine Schulung verpassen können dazu, ne, um halt irgendwie so eine Orientierung zu geben.
Kann man natürlich auch auf Leando finden. Da haben wir auch einen Lernpfad zum Thema Neurodiversität. Da werden wir natürlich auch nochmal andere Hilfeangebote zur Verfügung stellen, nochmal Grundwissen und sowas darüber vermitteln.
Ich fand es super spannend und habe auf jeden Fall das Gefühl, einiges auch an neuem Wissen gerade hinzugewonnen zu haben. Vielen Dank, Jacqueline, dass du heute bei uns warst und uns so viele spannende Einblicke in eure Ausbildungspraxis gewährt hast.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch von mir.
Ja, ich danke euch für die Einladung, ne, dass ihr auf mich zugekommen seid. Und ich hoffe, dass allen Zuhörenden irgendwie so eine Idee kommt, sich darauf einzulassen und einfach zu machen.
Das war Leando Talks für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder ein Abo. Und alle Informationen aus dem Podcast verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal Werbung machen für unseren Lernpfad zum Thema Neurodivergenz auf Leando. Den verlinken wir euch auch nochmal. Teilt den Podcast gerne weiter und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!
Leando Talks ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung.